Willkommen zu Recenter Prep am 6. Mai 2022. Mein Name ist Alexander Benisch, wir sind auf Sendung für rund 90 Minuten. Das Schwerpunktthema heute ist ganz easy durch den Atomkrieg. Natürlich eine gewisse Portion Ironie mit dabei, aber werden dann, denke ich, verstehen, wie stark die Ironie ist oder wie stark der Sarkasmus ist. Also, Zivilschutz und Prepping in Deutschland ist ja auf diesem Broschürenniveau. Wir haben es ja in der letzten Sendung auch erklärt. Also da war eine MDR-Doku, ja, wo dann diese Typen, also diese Geröllheimer, wo die dann halt einfach sich verschiedene Aspekte anschauen von Bedrohungen und Prepping, die guten Prepper, die bösen Prepper. Und dann am Ende, das Finale, war dann bei hier den Leuten vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Ja, und die haben halt eben darauf verwiesen, ja, es gibt ja diese Broschüren, ja, und in der Broschüre, da ist eine Checkliste drin. Und wenn man sich daran hält und diese 10 Tage Vorräte hat, dann kann man sich selber helfen, ja, bis die Regierung einem hilft. Und selbstverständlich, wenn man von den öffentlich-rechtlichen Medien kommt, dann ist ja alles immer sehr, sehr staatlich. Und das war eine foregone conclusion. Also man konnte damit rechnen, dass sich diese Reporter dann an die Vorgaben der Regierung halten. Aber wie gut sind diese Vorgaben wirklich? Hat man das denn hinterfragt? Hat man die Forschung der Behörde tatsächlich mal richtig angeguckt? Oder hat man gemeint, das ist ja so ein bisschen wie Prepper's Digest, ja, das heißt, wen kümmert es, was die Forscher da ergründet haben? Wir haben doch hier diese Broschüre. Und das ist die Kurzzusammenfassung. Das ist ein bisschen wie in der Uni, ja, es reicht immer die Kurzzusammenfassung. Auch das Programm war relativ kurz im MDR. Ich glaube, so 20 Minuten oder 24 Minuten. Länge ist die Aufmerksamkeitsspanne des Publikums sowieso nicht. Ist doch alles prima, ne? Und dann verbringst du ein paar Minuten im Supermarkt, bisschen mehr, paar Packungen Reis, Nudeln, alles wunderbar. Paar extra Flaschen Mineralwasser und du bist hier in bester Verfassung. So, jetzt habe ich hier diesen Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen. Das ist die Version von 2013. Und in dieser Version ist schon mal die Rede von 14 Tagen, die man unbedingt einhalten soll mit Vorräten, ja, und allem drum und dran. 14 Tage, nicht 10. Und das, was Sie hier oben auf dem Bildschirm sehen, hier Nuclear War Survival Skills in der 1987er Edition von Cresson Kearney. Also hier, wir reden hier vom Oak Ridge National Laboratory, also absoluter Fachpersonal, was da reingeflossen ist in dieses Buch hier. Das gibt es inzwischen kostenlos in der 1987er Edition. Viele Prepper-Bücher, seitdem die erschienen sind, haben da halt eben sich draus bedient, wenn man das ja darf. Also viele Grafiken einfach kopiert und Daten übersetzt. Das ist ein wissenschaftliches Standardwerk. Nuclear War Survival Skills. Und die Experten sagen ja, gerade wenn wir so eine atomare Bedrohung haben, ja, also Atomsprengköpfe, ja, und so, dann sollte man sich 2 Wochen aufhalten in einer Art Schutzraum. Das kann der eigene Keller sein oder whatever. 2 Wochen, nicht 10 Tage. Wie schafft es das Bundesamt für Bevölkerungsschutz, das dann runter zu verändern auf eine Empfehlung von 10 Tagen? Wer hat diese Änderung veranlasst? Wir sind dabei, das rauszufinden. Und was war die Begründung dafür? Welche Forschung im Haus? Die Behörde ist nicht sonderlich groß, aber die haben ja so ein Korrespondentennetzwerk aus vielen Forschern von vielen Unis und so. Welche Forschung hat das bewirkt, dass man erstens sich mit diesen Broschüren da abgibt und die Bevölkerung da mit diesen Broschüren da bearbeiten will? Und wer hat das veranlasst mit dieser Kürzung? So, und wir haben ja in vergangenen Sendungen schon mal darauf hingewiesen, dass diese Behörde halt ziemlich schizophren ist. Das heißt, wenn man sich hier die richtige Forschung ansieht aus der Behörde. Ich habe hier mal so ein Beispiel. Das Buch hier heißt Empirische Untersuchung der Realisierbarkeit von Maßnahmen zur Erhöhung der Selbstschutzfähigkeit der Bevölkerung. Das heißt im Endeffekt so viel wie, wie kriegen wir die Steuerzahler zum Preppen? Hier, Logo drauf, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe von Henning Görsch und Ute Werner. Und hier unten ist noch so der Programmname Forschung im Bevölkerungsschutz. Das ist ein ziemlich dickes Buch, sehr wissenschaftlich, viele Graphen, viele Fußnoten, ja. Also das ist jetzt nicht hier irgend so ein Yahoo, der dann aus irgendeinem Sumpfland in Amerika irgend so ein Prepper-Buch geschrieben hat. Nö, das sind die schönen deutschen, braven Wissenschaftler. Und jetzt erfährt man da nicht nur, dass halt die Regierung schnell überfordert ist, sondern dass auch eben die Bevölkerung schnell überfordert ist, selbst wenn sie sich an die Broschüre gehalten hat. Also stellen Sie sich vor, Sie haben sich noch an die alte Broschüre gehalten, Sie haben Wasser und Nahrungsmittel und Medikamente und Kerzen und Batterien und so, Sie haben das für 14 Tage, nicht für 10, dann reicht das nicht unbedingt, und das zeigt eben die Forschung hier aus dem gleichen Hause, aus demselben Hause, und es wird immer wieder darauf hingewiesen, auch in anderen Studien zu Blackouts und so, ausführlichen Studien, es gibt viel weiteren Forschungsbedarf. Viele Fragen sind gar nicht geklärt. Also man hat hier gar nicht diese Sicherheit, die einem diese Broschüre hier vortäuscht. Man hat viele Fälle noch gar nicht so erlebt, schon gar nicht bei uns. Also kann man da gar nicht so richtig mit Bestimmtheit irgendwas sagen, sondern die Empfehlung sollte halt eben sein, mehr ist besser. Ja, und also jetzt nicht nur mengenmäßig mehr preppen, sondern halt eben dann auch Funkgeräte, nicht nur ein UKW-Mittelwelle-Radio mit Batterien und so, sondern richtige Funkgeräte, Stromgeneratoren, nicht nur, wie es in der Broschüre heißt, wenn sie halt in einem Flutgebiet wohnen und sie möchten dann irgendwie eine eigene Pumpe betreiben und ihren Keller raus, das Wasser raussaugen. Ja, also nicht nur wird das dann von den Forschern gezeigt, die Unwägbarkeit und die Forschungslücken. Es wird dann auch gezeigt, das habe ich schon mal ausführlich erwähnt, können das in einer letzten Sendung nachschauen, dass die Forscher eben darauf hinweisen, dass die Lebensmitteldiscounter eben dann schnell leer sind und dass die Zentrallager schnell leer sind, und wenn die IT nicht funktioniert, der Strom nicht funktioniert, dann ist sowieso gleich Chaos, und die eiserne Notreserve der Regierung, also dieses lose Getreide und die Linsen, die dann irgendwo liegen, die müssen erst aufwendig verarbeitet werden, und wie soll die Logistik laufen ohne Strom und so weiter. Dann wurde auch nochmal darauf hingewiesen, im Detail, in diesem Buch hier, vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz, darauf hingewiesen, dass halt ständig beobachtet wird von den Forschern, wie schlecht die Deutschen vorbereitet sind. Also man weiß jetzt nicht im Detail, was jetzt Max Mustermann zu Hause stehen hat. Das nicht. Aber durch Meinungsforschung und so wird dann immer wieder quantitativ und prozentual halt eben gemessen, okay, die meisten Leute haben nur Versicherungen. Und ob die dann zahlen im Ernstfall, ist fraglich, weil halt eben dann gegebenenfalls auf Klauseln verwiesen wird, höhere Gewalt, ja, das heißt, dann sind die Versicherer und Rückversicherer gegebenenfalls auch aus dem Schneider draußen. Und dann wesentlich weniger Bürger haben dann Lebensmittelvorräte und Wasservorräte, und noch weniger haben dann noch eine Maßnahme und noch eine Maßnahme. Und wenn man dann bei 5, 6 Maßnahmen ist, dann hat man fast niemanden in der Bevölkerung, der das so erfüllt. Das wird auch alles erforscht und beobachtet. Also müsste man ja eigentlich regelmäßig sehen können, dass diese deutsche Broschürenmentalität nicht funktioniert. Auch wenn jetzt halt eben ab und zu in den Zeitungen drin steht, die ja gründlich gelesen werden, wenn überhaupt. Also, dass dann halt dann die Bundesinnenministerin halt sagt, ja, wir bräuchten mehr Schutzräume wieder und wir prüfen die Sirenen und so. Und die Grünen meinen auch, ja, Schutzräume und so. Das kriegen die Leute auch kaum mit, und es bewegt die Leute auch kaum wirklich zum Prepping. Also die Forschung im eigenen Haus, von den Experten, die eigene Forschung sagt, dieses Broschürengeplänkel ist fatal. Also das bewegt die Leute nicht wirklich. Ja? Und dann wird es sogar noch interessanter. Ja, und zwar hat man hier dann auch das Wissen zusammengetragen, in recht übersichtlich lesbarer Form. Das Wissen zusammengetragen von Psychometrie-Experten, Verhaltensforschern und ähnlichen Leuten. Das heißt, diese Fachleute wissen ganz genau, wie Menschen funktionieren, wie sie Dinge wahrnehmen, wie sie Bedrohungen einschätzen, wie sie Bedrohungen unter welchen Umständen verdrängen, wie sie manche Bedrohungen überschätzen, unterschätzen, wie sie ihre eigenen Fähigkeiten überunterschätzen, damit fertig zu werden, wie Leute ihre eigene Urteilsfähigkeit überschätzen. Es wird dann auch so ein Multistufenmodell genannt, wie Menschen halt dann dazu bewegt werden können, eine Bedrohung wirklich wahrzunehmen und auch dann das eigene Verhalten zu ändern. Ja, und dann gibt es dann bestimmte Faktoren, dass Leute halt eine Stufe weiterkommen oder auf der Stufe stecken bleiben und dann doch nicht so viel preppen oder gar nicht preppen. Manchmal bewegen sie sich nach vorne in die nächste Stufe, manchmal bewegen sie sich sogar rückwärts in die vorherige Stufe. Alles total erforscht. Und wenn man jetzt dann hier das dann eben liest, dann merkt man, okay, dieses Broschürenglump funktioniert nicht. Es bräuchte eine ganz andere Herangehensweise. Und so eine andere, professionellere Herangehensweise, um Leute halt zu beeinflussen, ja, so eine Profi-Beeinflussungskampagne, die sahen wir bei dem Klimathema. Ich habe ja einen Dokumentarfilm veröffentlicht vor nicht allzu langer Zeit, also wenige Monate. Finden Sie kostenlos bei uns auf recenttab.com. Über das militärische Wesen der Klimaforschung. Unter der Hand heißt der Film. Und man kann eben beobachten, dass bei diesem Thema Klimawandel, also ja, unser Militärcomputer im britischen UK Met Office, im Keller bewacht, ja, ist ja Liegenschaft vom britischen Militär, gefüttert mit Daten von den amerikanischen Satelliten, die auch einen militärischen Zweck haben. Unser Supercomputer hat eine ganz tolle Software laufen und da können wir super toll in die Zukunft rechnen, 50, 100 Jahre in die Zukunft und wissen dann ganz genau, dass wegen dem CO2 die Temperaturen so stark ansteigen. Und dann hat man so eine professionelle Kampagne ausgearbeitet, also garantiert mit Psychometrie-Experten, mit Verhaltensforschern, massiv große Kampagne auch, um halt den Leuten einzureden, okay, das ist die drängende Gefahr. Nicht Putin, ja, also vor der Ukraine-Invasion. Nicht Putin ist die Bedrohung. Nein, nein, wir bauen mit denen noch Pipelines, meint ja die SPD und andere. Nein, Putin ist nicht die große Gefahr. Nein, nicht Atomkriege oder Cyberwaffen und Blackouts und so. Nein, 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 Klima ist das große Problem. Und alle Register gezogen, total professionell. Die wussten dann genau, wie kriegt man jemanden in die nächste Stufe. Und dann in die nächste Stufe, dass die halt dann aktiver werden und dauerhaft ihr Verhalten ändern. Nicht nur halt eben ein Elektroauto kaufen und Energiesparlampen, sondern dass es halt dann immer sich weiter und weiter einläuft. Und dass diese gesellschaftlichen Prozesse sich auch dann gegenseitig beeinflussen. Also irgendwann hast du es dann so, dass die Promis das alle sagen, ja, mit Klima und dann deine Peer Group, also ob du jetzt so in der totalen Spießer-Mittelschicht bist oder drüber oder drunter oder whatever, dass es halt dann irgendwann einfach so hin und her geht, wie so eine Art Pinball-Kugel. Ja, das heißt, irgendwann verstärkt sich das dann so krass, das ist wie ein Selbstläufer und die Leute nehmen das als die Bedrohung her. Ja, also unsere Bundesinnenministerin meinte ja bei ihrer Vereidigung, die größte Bedrohung für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, größte Bedrohung ist der Rechtsextremismus. Moment, die verstrahlten Neonazis, die seit 80 Jahren nichts hinbekommen, dieses tote Sammelbecken, was halt dann von verschiedenen, auch internationalen Geheimdiensten bei uns hier verwaltet wird. Hä? Aber nein, wir fürchten uns vor dem Rechtsextremismus. Also gemeint ist halt die große angebliche rechte Weltverschwörung. Und diese Neonazis, das ist die große Bedrohung, hieß es jahrelang. Nicht das Putin-Regime. Nein, mit dem baut man Pipelines und denen kommt man ja weitläufig entgegen. Und dann wurde halt eben dann auch mit diesen Registern halt eben diese Wahrnehmung erzeugt. Oh, wir suchen jetzt überall nach den Neonazis. Ist das nicht interessant? Also, werfen wir kurz einen Blick rein. Und zwar ist das hier auf Seite 76. Kapitel 3.1.2.2. Sehr schön deutsch ordentlich strukturiert. Psychologische Sichtweise. Die kognitive Risikowahrnehmung durch Individuen wird in der sogenannten psychometrischen Forschung untersucht. Also wie krass die Psychometrie halt Menschen einschätzen kann und auch Simulationen durchlaufen lassen kann, bevor man irgendwas macht. Wie gut die Psychometrie ist, ist geheim. Also manchmal hat man so eine Firma wie Cambridge Analytica und die prollt rum, sie hätte die Wahl gewonnen 2016 zugunsten von Donald Trump. Natürlich schwierig dann genau zu bemessen, wie gut ist diese Firma wirklich. Ich meine, wir haben sie ja zurückverfolgt auf halt eben höchste Kreise und Hochadel und die absolute Wissenschaftselite. Und der Hochadel schuf die moderne Wissenschaft über die Royal Society als Schwesterorganisation des Freimaurertums. Interessanter Tweet übrigens letztens von Elon Musk, hat so einen Witz gemacht über die Freimaurer. Der Untergang der Freimaurer sei gewesen, dass sie halt ihre Maurer-Fähigkeiten irgendwie verschenkt hätten, glaube ich, war es. Und ich habe darauf geantwortet, der eigentliche Sinn und Zweck von dem britischen Freimaurertum war es, für den Adel und für den britischen Geheimdienst halt eben dann die Aufklärung zu faken, weil man gemerkt hat, das Zeitalter der Wissenschaft ist da. Und die meisten Leute wissen ja nicht, dass die Schwesterorganisation des britischen Freimaurertums eben die Royal Society war. Gibt es auch gute Fachbücher dazu. Ja. Die Royal Society dominierte dann die Wissenschaft. Und man übernahm eben auch in den Freimaurerstatuten bei den Briten halt eben dann diesen Wissenschaftsbezug. Ja. Es gab andere Faktoren, warum Donald Trump die Wahl gewonnen hatte 2016. Halt unter anderem der Wahlbetrug der Republicans. Das sind die gleichen Methoden wie bei George W. Bush. Wir hatten auch bei Bush darüber berichtet. Ja, man schmeißt Leute, die wählen dürfen, von den Wählerlisten und so. Aber Psychometrie war schon wichtig. Man hat es halt analysiert. Was reden die Leute gerade? Was will das Publikum hören? Ah, okay, die wollen eine Mauer zu Mexiko. Check, wir behaupten, wir bauen eine Mauer zu Mexiko. Sie wollen den Sumpf austrocknen. Check, wir behaupten dann das. Ja, also wie gut Psychometrie ist geheim. Aber es gibt ja halt so viele Menschen, die halt Daten füttern ins Internet natürlich und das liken und das disliken. Und da kann man natürlich, oder was gucken die für politische Programme und was teilen die politisch? Und das wird ja einfach beobachtet. Alles wird aufgezeichnet, was jemand postet und liest. Alles wird abgeglichen mit Algorithmen, halt eben analysiert und man kann Algorithmen immer weiter verbessern. Und wenn du halt hunderte wichtige Datenpunkte geliefert hast, dann kennt ein Algorithmus dich besser als dein Ehepartner, als deine besten Freunde, kennt dich vielleicht sogar besser als du selbst. Ja, und man könnte jetzt zum Beispiel auch dann mit einer entsprechenden Datenbank, ja, über die gesamte Bevölkerung zum Beispiel, ja, nicht perfekt, aber immerhin, können wir jetzt durchrechnen lassen, okay, wie müssen wir so eine Kampagne ausarbeiten, um die Leute zu überzeugen von dem Klima-Armageddon? Dann könnte man Simulationen durchlaufen lassen. Okay, die erste Simulation war jetzt nicht zufriedenstellend. Wir machen die Kampagne einfach größer. Okay, das ist schon mal besser. Dann schrauben wir hier an einem Faktor rum, da an einem Faktor rum, okay, und irgendwann gefällt denen das Ergebnis und dann setzen die den Plan auch so um. Ja, und hier reden sie halt eben dann in Bezug auf Zivilschutz und Prepping, reden sie über Psychometrie. Also mentale Modelle, heißt es, entstehen meist in unbewussten und nicht logischen Regeln folgenden Prozessen. Aus Erinnerungen, Erfahrungen, Stimmungen und gerade zugänglichen Wissen. Soll heißen, die Leute sind untrainiert in ihrer Wahrnehmung, sind untrainiert, Logik zu verwenden und sind schrecklich ungebildet. Das heißt, mentale Modelle sind schnelle, intuitive, vage und bruchstückhafte Beurteilungen von Risiko. Ich meine, ist ja klar, wenn man halt das halbe Jahr für den Staat arbeiten muss und Kinder großziehen muss und sich um die Alten kümmern muss und sich das und jenes kümmern muss, dann hat man einfach nicht mehr so viel Zeit. Und die meisten, fand ich, alle Medien sind Schrott. Das einzige, die einzige gute Informationsquelle, abgesehen jetzt von oberflächlichen aktuellen Ereignissen, die einzig richtige Informationsquelle sind noch Bücher, und die fasst eben niemand an. Und der Prozess, heißt es, der zu einem mentalen Modell führt, wird abgeleitet von dem griechischen Wort für Entdeckung als kognitive Heuristik bezeichnet. Heuristiken werden angewendet, um schwierige mentale Aufgaben einfacher zu machen. Das sind Denkabkürzungen. Also warum verwendet man einen griechischen Begriff? Warum nicht einfach Denkabkürzung? Hm? So ein Schema. Menschen tendieren dazu, Sachverhalte zu vereinfachen, weil sie sich nicht mit allen Facetten eines Problems auf einmal beschäftigen können. Eine Heuristik ist in einem solchen Fall eine Methode, durch die die Lösung eines Problems nicht systematisch durchgeführt werden muss, sondern vielmehr im Sinne von Daumen- oder Schätzregeln. Diese sind sehr allgemein, leicht anwendbar und anfällig für Fehlurteile. Und dann werden diese ganzen Mechanismen erklärt. Faktor Verfügbarkeit, also wenn sich eine Sache, ein Problem, eine Krise, wenn man sich leicht vorstellen kann oder wenn erstmal vor kurzem sowas passiert ist, dann nimmt man es besser wahr. Also zum Beispiel, viele konnten ja nicht wahrnehmen oder wollten nicht wahrhaben, dass es zum Ukraine-Krieg kommen kann, zu einem fetten, bösen Krieg hier. Selbst Ukrainer wollten es nicht wahrhaben, jetzt ist es passiert und jetzt denken halt Leute mehr über Krieg nach. Ja, das ist einfach zu vollziehen. Leute preppen nicht in ereignislosen Perioden, klar. Um in friedlichen Zeiten ein hohes Vorsorgeniveau ausschließlich mit massenkommunikativen Mitteln zu erreichen, würden permanente und gewaltige Kampagnen benötigt, die kaum finanzierbar wären und auf Dauer eher zu Abstumpfung oder Abwehrreaktionen führen würden. Naja, bei diesem Klimathema hat es ja geklappt. Massive Kampagne. Ja. Also wenn sie wollen, machen sie doch gewaltige Kampagnen und die sind dann doch bezahlbar. Dann Überschätzung der eigenen Urteilsfähigkeit. Dann, wenn Leute eher analysieren, okay, was sind die möglichen Schäden, die mir entstehen können, oder was ist der Nutzen, den ich durch eine Maßnahme wie Prepping habe und so. Also je nachdem, ob sie mehr auf die Schäden gucken oder auf den Nutzen gucken, kommen Leute zu unterschiedlichen Beurteilungen über ein und dieselbe Krise. Das wird ja auch bei den also bei Cambridge Analytica und solchen Firmen, Psychometrie für Wahlforschung, wird es ja auch immer besser verstanden, mit Computern auch berechnet. Also zum Beispiel weiß man dann, Max Mustermann wird von uns eingeschätzt als, hat er halt eine solche und solche gelagerte Persönlichkeit. Das heißt, er ist empfänglich für konservative Propaganda. Jetzt kann man die Propaganda auf ihn maßschneiden. Das heißt, wir werben bei Max Mustermann eher mit den Gefahren durch Massenmigration, durch Korruption in Washington D.C. und so. Aber bei seinem Nachbarn, dem schicken wir andere Werbespots oder Werbeanzeigen auf Social Media, weil der ist eher so auf den Nutzen aus. Das heißt, wenn man ihm mehr über den Nutzen erzählt, dass Trump jetzt gewinnen soll oder wie auch immer, dann klickt es halt mehr bei dem Bürger. Dann, kognitive Dissonanz, also Leute haben sich da irgendwie geistig festgelegt und ignorieren einfach dann alle Fakten, die nicht ins Konzept passen. Das hat man auch wissenschaftlich verstanden. Dann, wie schrecklich ist das befürchtete Ereignis, wie unmittelbar ist es reversibel, also kann man diese negativen Folgen irgendwie rückgängig machen, wie kontrollierbar ist das und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, und dann geht es hier einfach weiter. Es müssen sozial vermittelte Risikoselektionen erfolgen, die die individuelle Wahrnehmung und Bewältigung strukturieren. Also im Prinzip geht es hier um Micro-Targeting. Das heißt, man hat jetzt nicht mehr nur so grobe Kampagnen, wo man sagt, okay, wir reden halt mit den Frauen anders wie mit den Männern, wir reden mit Leuten über 50 anders als mit Leuten unter 50 und so. Sondern man kann ja inzwischen fast auf den Einzelnen oder auf Kleinstgruppen maßgeschneiderte Propaganda machen. Ja. Also die wissen ganz genau, wie man die Leute zu mehr Prepping animieren kann. Warum machen sie dann diese Broschüren stattdessen? Hier heißt es, also Kommunikation verläuft halt meistens eher unidirektional, also man labert auf die Bevölkerung ein. Dieser Typus, Vorgehensweise, beschreibt weitgehend die aktuelle Vorgehensweise in Deutschland. Es werden vor allem Kommunikationsmaßnahmen, zum Beispiel Broschüren eingesetzt, die weder Feedback noch Dialog zulassen. Die wissen, dass das Blödsinn ist mit den Broschüren. Und Prepping, also richtiger Selbstschutz, Zivilschutz, Prepping ist ja wie so eine Art Social Network. Also ich will ja meine Nachbarn kennen, ich will gutes Netzwerk haben aus Familienangehörigen und Freunden. Und jeder weiß, wer was taugt und man hilft sich und der eine kann dies besser, der andere kann jenes besser, der eine hat mehr von diesem, der andere hat mehr von jenem. Ja, das ist ja, du musst jetzt nicht alles an die große Glocke hängen. Hey, ich habe im Keller das stehen. Aber man sollte jetzt auch nicht so einen auf paranoiden Eigenbrötler machen unbedingt, das ist nicht unbedingt eine gute Herangehensweise. Prepping ist eigentlich eine Art Social Network und dann funktioniert das auch wirklich sehr, sehr gut. Das heißt, man kann nicht nur besser kooperieren vorher, vor der Krise schon und dann auch während der Krise, sondern es führt eben auch zu diesen gegenseitigen Kommunikationen und man verstärkt sich halt eben dann dadurch. Und es gilt halt dann in deiner Gruppierung, in deiner Peer Group als nicht nur sozial, gesellschaftlich akzeptables Verhalten als Prepping, sondern sogar als lobenswertes Verhalten. Ja, und haben wir jetzt teilweise gemerkt, durch den Krieg wohlgemerkt, also durch diesen brutalen, hässlichen Krieg in der Ukraine, erst dadurch haben Leute jetzt halt eben eine andere Wahrnehmung. Und die Leute, also Spießbürger, reagieren jetzt ganz anders, wenn wir halt sagen, okay, beruflich, wir machen halt Sicherheitsanalysen zu Themen und wir vertreiben also Zivilschutzgüter, auch an Firmen, die deine Infrastruktur managen. Also vor dem Ukraine-Krieg war das halt immer so ein bisschen so eine eher verschlossene Reaktion von Leuten und jetzt ist es halt völlig anders. Ja, also und dabei machte es vorher auch Sinn zu preppen, aber es kam halt eben dann der Krieg dazwischen. Ja, nicht irgendeine Medienkampagne, nicht irgendwie so eine große soziale, gesellschaftliche Bewegung, sondern halt ein fetter Krieg musste passieren, dass Leute umdenken. Auf der Ebene der interpersonalen Kommunikation wird Risikowahrnehmung durch Freunde, die Familie, Arbeitskollegen und respektierte Offizielle vermittelt. Man verhält sich letztlich so, wie es von der Bezugsgruppe, zu der man sich zählt, erwartet wird. Und das war eben auch das Problem bei der Wahrnehmung zu der Covid-Pandemie. Also ich habe ja alle mögliche, ich hatte ja vor der Pandemie ein Sachbuch, also veröffentlicht selber, über Biowaffen und die Royal Society und wer die Virologie überhaupt beherrscht hat und die ganze Wissenschaft so beherrscht hat. wie halt eben zivil und militärisch sich überschneiden und wie die Informationen geheim gehalten werden. Und deswegen konnten wir auch eine komplexe Analyse liefern zu der Covid-Pandemie. Aber die Leute wollten nichts Komplexes hören in der Mehrheit, sondern die Leute wollten halt einfach entweder ja, sich an der breiten Gesellschaft orientieren, das machen, was jeder macht, was die Regierung sagt, einfach so mitlaufen oder halt in diese Vollverweigerungshaltung gehen, ja, und sich aus Telegram informieren, wo halt hier so ein einfaches Narrativ präsentiert wird. Also das war ganz deutlich zu sehen, die Leute wollten da überhaupt nichts Komplexes hören. Und wenn dein Umfeld halt eben dann, ja, auf Telegram unterwegs ist oder wenn halt du kennst vielleicht irgendeinen Arzt und der ist halt so ein totaler Impfgegner und informiert sich dann auch über Telegram, ja, dann färbt das halt deine Wahrnehmung und es kann halt mal richtig sein, es kann aber auch mal richtig, richtig brutal falsch sein. Ja, und man sagt halt eben, interessanterweise, also sich selbst verstärkende Prozesse, das kann auch mal völlig in die falsche Richtung gehen. Und selbst Experten in bestimmten Fachbereichen, selbst die überschätzen gerne ihre Urteilsfähigkeit. Ja, das heißt, gab es ja irgendwie totale Fachleute in Bezug auf irgendwie Virologie oder Epidemiologie und die meinten dann in Zeitungsinterviews so, also sie können sich überhaupt nicht vorstellen, dass irgendwelche anerkannten Wissenschaftler weltweit irgendwelche fiesen Erreger also als Waffe absichtlich basteln würden. Ich denke mir so, what? Es gibt Berge an Fachliteratur. Also nicht gerade Berge, aber es gibt schon einige gute Fachliteratur über biologische Waffen. Ja. Dann. Protection Motivation Theory. Also dieses Multistufenmodell. Also wie setzt man kognitive Bewertungsprozesse in Gang? Also wie vermittelt man eine Bedrohung, wie vermittelt man den Leuten die Wirksamkeit von empfohlenen Vorsorgemaßnahmen und wie verklickert man den Leuten deren eigene Fähigkeit zur Realisierung dieser Maßnahmen. Also das ist eine Phase dann irgendwann der Bewältigungsbewertung. Ja, das heißt, die Leute fragen sich dann, okay, die Bedrohung ist also so und so groß und sinnvolle Maßnahmen wären jetzt dies, das und jenes. Und die kann man ja relativ leicht umsetzen. Und wenn es dann soweit ist, mache ich dann das, das und das. Ja, also so erklärt man es dann den Leuten. Und wenn man es richtig macht, ändern die halt eben ihr Verhalten und was ich verbringen weniger Zeit bei Netflix und machen halt irgendwas richtig Lustiges und Cooles, weil Prepping soll ja auch ein Hobby sein. Und nicht einfach nur mehr Arbeit. Und deswegen ist es halt eben gerade so fatal, wenn manche Prepper einfach, ja, also wenn manche Prepper einfach zu sehr Doomsdayer sind, also ist alles zu negativ und zu apokalyptisch und in ein paar Monaten wird es so obermäßig krachen und dann geht die ganze Zivilisation unter und dann ist hier voll Mad Max und wir werden alle zu Monstern und Kannibalen und so und das ist halt einfach dann für viele Leute so abschreckend, dass sie halt dann eher sich nicht weiterentwickeln in ihrem persönlichen Selbstschutz. Ja, Kosten von möglichen Schutzmaßnahmen, Zeitaufwand. Die Motivation ist am stärksten, wenn Menschen empfinden, dass eine Bedrohung schwerwiegend ist und sie wahrscheinlich betreffen wird. Sie wird zusätzlich dadurch gesteigert, dass Menschen glauben, die entsprechenden Vorsorgemaßnahmen seien effektiv und von ihnen durchführbar und die Kosten der Umsetzung gering. Ja, aber Moment. Was ist aber, wenn man jetzt mit diesen schwachen Broschüren kommt und halt so schwache Statements macht, wie es die hohe Politik jetzt halt eben dann treibt? Wenn es so lasch ist, ja, meine Leuten erklärt, okay, es gibt Bedrohungen und dann musst du halt so ein paar Packungen Nudeln haben und so. Wenn es zu lasch gemacht wird, dann denken sich die Leute, ja, so groß wird die Bedrohung schon nicht sein. Und wenn so lasche Vorsorgemaßnahmen empfohlen werden, dann komme ich vielleicht auch mit weniger Maßnahmen aus. Also warum für 10 Tage Vorräte haben? Da langt doch, was man im Kühlschrank hat, ne? Oder halt so ein bisschen im Vorratsfach hat, ne? Also da kann man auch so viel falsch machen und dabei sagen dir die Forscher, wie man es richtig machen würde. Und man sieht halt eben dann, wie diese Psychoforschung eben dann immer wieder missbraucht wird auch. Also wir haben ja jetzt so verschiedene Propagandisten, ja, linke, rechte, Leute aus allen möglichen Bereichen. Und die pushen jetzt quasi die Vorstellung, die Ukraine soll sich geschlagen geben, die Ukraine soll aufgeben. sich von den Russen überrollen lassen und nur das würde einen Atomweltkrieg abwenden. Ja, also das ist so ein Trick, den die Russen seit Jahrzehnten machen. Die Leute müssen Appeasement zeigen gegenüber Moskau, ansonsten Atomkrieg und wir sterben alle. Und dann wurden dann Sachen geschwallt von wegen nuklearer Winter bei so ein paar Atombomben oder sowas, dann würde die Temperatur auf der Welt total absinken und wir erfrieren alle und verhungern alle. Und das ist meistens absoluter Quatsch. Ja, man hat einfach dann den Leuten nach so einem mehrstufigen modernen Leuten erklärt, okay, das ist die Bedrohung. Der dritte Weltkrieg. Und man kann den dritten Weltkrieg, meinen diese Typen dann, man kann den dritten Weltkrieg aber abwenden mit einfachem Aktivismus. Also du musst dich nur anschließen, unsere Slogans erzählen, auf Social Media labern, vielleicht auf eine Demo gehen und Druck machen auf deine Politiker. Ja, immer nur fordern, 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 dass Moskau seinen Willen bekommt und so verhindern wir den Atomkrieg. Und das sind ganz einfache Maßnahmen, kann man jeder ganz einfach umsetzen und man merkt halt, dass solche Kampagnen immer designed sind, dazu gleich noch mehr. Ja, hier haben wir eine schematische Darstellung des Precaution Adoption Process Model. Also ein bisschen so wie ein Schaltplan fürs Gehirn. Ja, das heißt, man erklärt den Leuten, hier ist eine Bedrohung. Und dann hier, zweite Stufe, also erste Stufe ist, die Leute haben gar keine Ahnung. Ja, das heißt, nehmen wir den Klimawandel als Beispiel, ja, diese Kampagne. Leute haben keine Ahnung vom Klimawandel oder von einer angeblichen Bedrohung, das heißt im Jahr 1990 oder irgendwas, oder 95, Leute haben keine Ahnung. Dann erzählt man ihnen, wir werden alle sterben wegen dem oder alles geht vor die Hunde wegen dem Klima. Dann erreicht die Person, die da so angesprochen wird, gegebenenfalls Stufe 2. Das heißt, man hat diese Information dann bekommen, aber man tut noch gar nichts. Dann geht man vielleicht in Stufe 3 über und macht sich überhaupt erstmal einen Kopf, soll ich jetzt irgendwas machen gegen den Klimawandel? Ja, nein, dann können sie auch für Nein entscheiden. Wenn sie sich für Ja entscheiden, sind sie dann halt in der nächsten Stufe und dann fangen sie an zu handeln und irgendwann kommen sie in die letzte Stufe, das permanente Verhalten. Und da gibt es auch eine krassere Version, das sehen wir gerade mit diesen Klimaterroristen oder Ökoterroristen. Die wollen natürlich jetzt dann Pipelines sabotieren und alles mögliche an Aktionen machen, weil sie halt einfach das so hier in dieser Kultmentalität drin sind. Ja, also interessant, ne? Ja, was diese Forscher hier so alles zutage gefördert haben. So, jetzt gibt es natürlich dann nicht nur Profis für Katastrophenschutz, Zivilschutz, Verhaltensforschung, Psychometrie, sondern es gibt ja auch die hohen Generäle und die Ausbildungen, die diese Leute durchlaufen, bis sie dann irgendwann halt als voll ausgebildet gelten. Ja, es muss doch also, denkt man sich, Experten geben für einen Atomkrieg. Ja, es wird ja gerade sehr viel geredet, also im russischen Fernsehen werden dann Animationen gezeigt, Atomraketen auf Berlin, Atomraketen auf Paris und London, Raketen von Kaliningrad aus, ziemlich nah an unserer Haustür, dann Poseidon-Unterwasserraketen und halt immer die Drohung, wenn Russland nicht bekommt, was es will in der Ukraine, dann gibt es einen Atomkrieg. Ja, aber was sagen eigentlich die Fachleute zu einem Atomkrieg? Und ich meine jetzt nicht irgendwelche sogenannten Friedensforscher, ja, oder irgendwelche ideologisch gefärbten Leute, weißt du, es gibt ja einige Akademiker, hinter denen verbergen sich nur Moskau-Propagandisten, oder es ist zu viel Aktivismus mit drin, also so dieser kindlich naive Pazifismus, ja, wir halten uns alle an den Händen und singen Kumbaya, my Lord, und dreschen irgendwelche Slogans, so ein bisschen wie so Beschwörungsformeln und Aberglauben, also man vertreibt die bösen Geister, wenn man jetzt hier irgendwelche Mantras rumlabert. Ja, oder wie bei den Hardcore-Esoterikern. Man versucht halt irgendwie dann diese kosmischen Energien hier dann zu bewegen und halt dieses furchtbare Ereignis damit abzuwenden. Nein, ich meine jetzt die Top-Generäle und die Top-Experten im Sicherheitsbereich von den Supermächten. Die Russen in dem Fall und die Amerikaner. Gibt ja einiges an Material, was da gemacht wurde in den letzten Jahrzehnten. Und es gibt einige Experten und es gibt dann eben, wurden dann verschiedenste Szenarien durchgeplant. Was ist, wenn die Russen nur ein bisschen angreifen mit Atomwaffen? Was ist, wenn wir uns irgendwie beschränken auf militärische Ziele? Was ist hier, was ist da, was ist da, was ist da? Alles wurde durchgedacht, alles wurde durchgespielt. Und man findet auch eben tatsächlich richtig gute Primärquellen. Manches davon lange, lange Zeit geheim. Und dann gab es eben dann auch verschiedene Forscher, die haben diese Dokumente dann halt eben hervorgekramt und haben das dann ausgewertet und abgeglichen mit anderen Informationen. Aber das muss man noch viel, viel weiter treiben, weil ich bin ja selber spezialisiert auf die drei Supermächte und deren Verhältnis zueinander. Da geht noch viel mehr. Also, man schindet natürlich dann mächtig Eindruck, wenn halt dann gelabert wird über Nuklearwaffen und Dritter Weltkrieg und so. Aber weder die besten Experten Russlands noch der NATO konnten in den vergangenen 80 Jahren zeigen, dass es überhaupt möglich ist, einen atomaren Krieg mit akzeptablen Verlusten zu führen, zu gewinnen. Selbst die besten Experten, die ihre gesamte Karriere damit verbracht haben, für den Ernstfall zu planen, wissen eigentlich überhaupt nicht, wie ein Atomkrieg funktioniert. Niemand konnte das Rätsel lösen. Und es ist eben auch keine Lösung des Rätsels, das Ganze einfach so stehen zu lassen und zu denken, naja, das ist dieses Prinzip der gegenseitigen Zerstörung, also Mutually Assured Destruction. Das heißt, die Nukleararsenale sind halt eh zu groß und deswegen setzt man diese Waffen halt nicht ein. Und deswegen sollte man sich da jetzt gar keine allzu großen Gedanken drüber machen. Naja, es wird nie zu einem signifikanten Atomwaffeneinsatz kommen. So einfach ist das auch nicht. Also es gibt viele moderne Studien, ab 1991 vor allem, über halt begrenzten Atomkrieg. Und es gibt noch Szenarien, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Es gibt Szenarien, wo eben dann auch Atomwaffen eingesetzt werden. Ohne komplette Zerstörung, ja, ohne dass jetzt hier alles uns um die Ohren fliegt. Also man kann dieses Rätsel auch nicht einfach nur stehen lassen. Selbst wenn sich die Kriegsparteien einigen würden auf den Einsatz von beispielsweise höchstens 50 oder 100 Atomsprengköpfen jeweils, wäre nichts wirklich gelöst. Also wichtige Einrichtungen der Russen und Amerikaner wären getroffen, beide Seiten wären geschwächt und könnten sich somit auch weniger behaupten gegen irgendwelche aufstrebenden Konkurrenten. Ja, das heißt, es gibt ja einige Länder, die warten auf die Gelegenheit. Ne? Also wenn sich die Supermächte gegenseitig kloppen, ja, entsteht ein Machtvakuum und dann versuchen die Japaner wieder halt Großmachtstreben und die Türken versuchen Großmachtstreben, Franzosen vielleicht und andere und so, Brasilien vielleicht. Also das ist ja das, was die Supermächte fürchten, dass die Supermächte sich gegenseitig schwächen und dass andere Mächte davon dann profitieren. Also völliges Albtraum-Szenario, ja, für die Amis, die Russen und die Chinesen. Und deshalb haben wir dann eine ganz, ganz interessante Situation, die viel zu wenig analysiert wurde. Also die Supermächte könnten sogar so weit an Kontrolle verlieren und in interne Streitigkeiten verfallen, dass sie zerbrechen in mehrere Teile. Das war nämlich das Argument schlechthin nach 1991 für diese massiven weiteren Hilfen an Russland. Kredite und dies und Joint Ventures und jenes und das und Anerkennung und die Russen, also der KGB, die durften dann das ganze Geld hier wegziehen, weg von der russischen Bevölkerung, dass sie das nicht in die Finger kriegt, dann schoben das Geld in die City of London und diese ganzen Offshore-Finanzplätze. Massive Hilfe und immer wieder gab es natürlich dann bei den Amerikanern und generell der NATO Bedenken, ey, was machen wir denn da eigentlich? Aber von weiter oben hieß es dann immer, und das ist bekannt geworden, ja, pass auf, das ist nicht schön, wir trauen den Russen jetzt auch nicht so über den Weg, aber das schlimmere Szenario wäre, dass die auseinanderbrechen in 10, 20 Teilstaaten und jeder neue Nachfolgestaat bei denen hat dann Atomwaffen und irgendeine verrückte Regierung. Also wir verfolgen hier nur das geringere Übel. Also man hilft sich bei den Supermächten. Man stützt sich. Weil wenn Russland zerbrochen wäre, dann wäre die NATO wahrscheinlich total schwach geworden. Alle bekannten, Alle bekannten, von der Geheimhaltung befreiten Strategiedokumente der NATO und Russlands zeigen in ihrer Gesamtheit deutlich, ein heimliches Kartell der Supermächte ist die einzige praktikable Lösung. Ein solches Kartell müsste unbedingt geheim bleiben, weil es ansonsten zerfällt. Um es geheim zu halten, bräuchte es künstliche inszenierte Spannungen, Stellvertreterkriege, abgesprochene Militäraktionen, vielleicht sogar kleine abgesprochene nukleare Attacken. Theoretisch denkbar wäre auch ein abgesprochener Weltkrieg Light an mehreren Schauplätzen mit Taiwan und Korea. Der sowjetische Plan für die Invasion Westeuropas von 1964 ist der erste richtige Kriegsplan aus der Ära der Konfrontation zwischen NATO und Warschauer Pakt, der bisher ans Licht gekommen ist. Alle anderen ausführlichen richtigen Pläne sind geheim geblieben. Also ist es nicht wie so viele andere Dokumente, die dann Teilbereiche erfassen nur und Grundlagen vermitteln und jetzt Dinge andeuten und so. Nee, wir haben einen richtig fetten Plan hier vorliegen. Die vormals geheime Darstellung der sowjetischen Militärdoktrin durch den Chef des sowjetischen Militärgeheimdienstes, General Peter Iwaschutin, zeichnet sich durch ihre Deutlichkeit aus. Die Generäle bekamen im Prinzip von weiter oben den Auftrag, aggressive und viel zu optimistische Angriffspläne auszuarbeiten, die nie wirklich umgesetzt wurden. Die Iwaschutin-Studie ging davon aus, dass nur eine schnelle Offensive den Erfolg des Warschauer Paktes garantieren könnte, die Operation trotz der nuklearen Verwüstung Europas durchführbar war, die technisch überlegene sowjetische Luftverteidigung anfliegende NATO-Raketen schon vorher zerstören könnte und die Sowjetunion eine nukleare Verwüstung besser wegstecken könnte. Alle diese Punkte sind in der Nachbetrachtung grotesk naiv. Der sowjetischen Führung war dieser Umstand wohl bekannt. Es kam nie zu einem großen Atomkrieg. Die sowjetischen Generäle fantasierten dann im Detail, sie könnten Lyon innerhalb von 2 Wochen nach Ausbruch der Feindseligkeiten einnehmen. Die NATO-Planer waren zuversichtlich, den Vormarsch des Warschauer Paktes bereits nahe der Ostgrenze Westdeutschlands aufhalten zu können, anstatt wie zuvor entlang des Rheins, des Ärmelkanals oder der Pyrenäen. Solch unterschiedliche Erwartungen legen nahe, dass keine Seite wirklich wusste, worauf man sich tatsächlich einlassen würde. Bei einem echten fetten Konflikt. Der sowjetische Operationsplan gegen Westeuropa berücksichtigte nicht einmal die Möglichkeit, dass die Sowjetunion gleichzeitig durch amerikanische strategische Schläge gelähmt werden könnte. Solche Planspiele waren für die Mülltonne. Größtenteils. Auch das US-Verteidigungsministerium unter Robert McNamara und seinem Team an Schlaubergern, die sogenannten Cracks, tat so, als wisse man, wie man einen Atomkrieg zu einem zufriedenstellenden Abschluss führt, zu einem akzeptablen Preis. Keines der uns vorliegenden Dokumente zeigt aber, dass sich die sowjetischen Militärplaner von den Atomwaffenarsenalen des Westens abgeschreckt fühlten. Sie waren im Trugschluss verfallen, man könne einen gewinnbaren Atomkrieg vorausplanen. Beziehungsweise sie bekamen einfach von weiter oben den Befehl, solche stupiden Pläne auszuarbeiten. Ja, macht ihr mal, ihr Generäle und ihr anderen Typen. Ihr macht diese aggressiven Angriffspläne, ja, und wir treffen dann die Entscheidung, ob wir diese Pläne umsetzen. Hihi. Also dieser Ehrgeiz, Lyon am 9. Tag des Konflikts bereits zu erreichen, wie 1964 in dem Plan skizziert, hatte mit der Realität nicht viel zu tun. In Übungen blieben die Offensivoperationen der tschechischen Truppen um den 10. Kampftag bei der Linie Nürnberg-Ingolstadt hängen. Die Vorstellungen der US-Planer, den Konflikt durch die Einführung von Schwellenwerten und Pausen auf ein vermeintlich akzeptables Maß zu begrenzen, waren ebenso unrealistisch. Denn jeder nukleare Treffer, den man kassiert, erhöht den Druck, zurückzufeuern. Und das möglichst schnell und möglichst fett, weil Schnelligkeit eben viel mehr Erfolg verspricht und Langsamkeit zu riskant ist. Aber dann ist man schnell in einer Eskalation, die beide Supermächte zu Fall bringen kann. Ein Paradoxon. Also das heißt, die Russen jammern dann, hey, bei uns ist zu viel Zeug zerbombt. Und die Amerikaner jammern, bei uns ist auch zu viel Zeug zerbombt. Und dann gibt es diese auf ganz hohen Level diese Abmachungen, okay, ja, das lohnt sich nicht wirklich für uns, ne? Nee, also vereinbaren wir einen Stopp der krassen Kampfhandlungen. Ja, weil beide Supermächte würden ja dann fürchten, ey, wenn wir hier so uns hier gegenseitig kloppen, dann zerfallen wir, zerbrechen oder wir werden von Konkurrenten halt eben dann ausgebotet. Nee. Das Einzige, das Sinn ergibt, und zwar jede Menge, ist ein heimliches Kartell der Supermächte. Ich empfehle mein Audiobuch, finden Sie kostenlos, auf unserem YouTube-Kanal und auf unserer recenter.media-Plattform. Das Kartell oder die tiefsten Geheimnisse der Supermächte, Band 1, Revolution. Wir haben inzwischen mehrere Bände. Ja, da geht es um das Kartell der Supermächte, wie die wirklich zueinander stehen, wie die gemeinsame Wurzeln haben. Ja, und dann die Amerikaner planten genauso fleißig und genauso stupide wie die Sowjets. Da gab es dieses US Planning for War in Europe 1963 und 64. Natürlich gingen hochrangige US-Beamte, wie die entsprechenden Dokumente zeigen, davon aus, dass ein konventioneller oder nuklearer Angriff des Warschauer Pakts auf die NATO Europa zu einer nuklearen Reaktion der USA führen würde. Hochrangige US-Beamte hielten es für Quatsch, einen Erstschlag kategorisch auszuschließen. Bei bestimmten Anzeichen dafür, dass die Sowjets es ernst meinen, wollte man möglichst schnell losschlagen mit Atomraketen, um nicht ins Hintertreffen zu gelangen, womit man aber wieder eine inakzeptable Eskalation ausgelöst hätte. Und genauso gab es dann diese Operation Rian, wo die Stasi und der KGB und so, wo die alles Mögliche erforscht hatten, hier im Westen, ja, was sind die geheimen Anzeichen dafür, dass die NATO es ernst meint und einen Erstschlag plant? Ein massiver konventioneller Angriff des Warschauer Pakts auf Westeuropa hätte auch eine nukleare Reaktion von zahlenmäßig unterlegenen westlichen Streitkräften ausgelöst. Also ein totaler Deadlock. Das amerikanische Net Evaluation Subcommittee war ein streng geheimes Unterkomitee des National Security Council, das zwischen Mitte der 50er und Mitte der 60er Jahre aktiv war. Sein ursprünglicher Zweck bestand darin, jährliche Studien zu erstellen, in denen die Auswirkungen des amerikanisch-sowjetischen strategischen Nuklearkriegs in Bezug auf Gesamtschaden, menschliche Verluste und politisch-militärische Ergebnisse analysiert wurden. Nie gelang es, das Paradoxon zu lösen. Also gab es zum Beispiel SIOP, also S-I-O-P, SIOP 63, eine Counterforce-Option, die darauf ausgelegt war, einen größeren Atomangriff nur auf Atomwaffenziele des Sowjetblocks zu beschränken. Also wir ballern auf deren Raketensilos. Also ja, Erstschlag gegen Raketensilos der Gegner. Was hätte aber garantiert, dass die Sowjets sich in ihrem Gegenschlag ebenfalls beschränken? Nichts! Für einen europäischen Konflikt fantasierten die US-Planer von einem begrenzten Gegenangriff, der angeblich sorgfältig eingeschränkt worden wäre, um den städtisch-industriellen Schaden zu reduzieren. Really? Ich meine, wir sehen ja, wie die Russen gerade Krieg führen in der Ukraine. Ein Briefing von General Gabriel Dissoffsway an den stellvertretenden Staatssekretär für politische Angelegenheiten Hugh Alexis Johnson enthält die wolkigen Annahmen der Air Force, dass die Vereinigten Staaten einen Atomkrieg in Europa nur gewinnen könnten, weil die Seite, die zuerst zuschlägt, gewinnen wird. Llewellyn Thompson, der einflussreichste Experte des US-Außenministeriums für die Sowjetunion in den 1960er Jahren, war damals Vorsitzender eines Sonderausschusses der Staatsverteidigung für politisch-militärische Planung. Also der Typ schlechthin. Man schätzte die Chancen eines sowjetischen konventionellen Angriffs in Mitteleuropa als gering ein. Falls die Sowjets jedoch einen Griff nach Europa versuchen, argumentierte Thompson, dass Washington mit einem strategischen atomaren Erstschlag gegen die Sowjetunion antworten sollte. Thompson gab zu, dass die Vereinigten Staaten dabei auch verlieren könnten und argumentierte, dass ein Erstschlag einschließlich des sofortigen Einsatzes taktischer Atomwaffen notwendig wäre, da die Sowjets sonst den gleichen Kurs einschlagen würden. Das heißt, der beste Experte, den die Amerikaner aufbieten konnten, hatte keine Antworten, keine neuen Ideen. Ist das nicht interessant? Tja, und jetzt hieß es ja dann rauf und runter in der Russenpropaganda, die dann übernommen wurde in rechte Propaganda meistens, aber auch in linke Propaganda, heißt es halt immer dann, ja, die Anglos, die Angloamerikaner, NATO-Imperialisten, die wollten ja immer nur den Ostblock kaputt machen und nur den Ostblock kaputt machen. In Wirklichkeit hat man den Ostblock aufgebaut mit Technologie. Aber da ist ja noch was. Nämlich, eigentlich war die perfekte Möglichkeit da. Also in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, war die Gelegenheit da und der Druck auch da, dass die Amerikaner, die Briten vor allem, dass die Anglos eben einen Schlag durchführen gegen die Sowjetunion. Primär um zu verhindern, dass die Sowjetunion sich zu einer größeren Atommacht entwickelt. Also man wollte halt eigentlich hier diese Prozesse aufhalten da drüben, um Schlimmeres zu verhindern. Und dann wären die Anglos eigentlich hier auf weiter Flur ohne richtigen Konkurrenten gewesen. Das hätte vielleicht auch dazu geführt, dass die Anglo-Macht dann vielleicht zerfallen wäre, weil ohne großen Gegner kannst du nichts Großes aufbauen an Militärmacht. Aber jetzt so nach konventioneller Sichtweise, wo die Supermächte sich gegenseitig irgendwie dauernd vernichten wollen. Nach konventioneller Sichtweise gab es das Zeitfenster schlechthin. In späten 1940er und Anfang der 1950er Jahre, das Zeitfenster schlechthin. Die Gelegenheit war da, man hätte die Sowjetunion ausbremsen können. Die Gelegenheit wurde nicht genutzt. Und mit meiner Forschung ergibt das vollkommen Sinn. Nach der gängigen Sichtweise zucken die Leute mit den Schultern und denken sich, und akzeptieren hier die krassesten Widersprüche. Also der Plan war sogar schon bereit. Es hieß Operation Dropshot, hätte bereits 1949 die Sowjetunion gebrochen. Plan blieb geheim bis 1977. Also inklusive Kernwaffen, noch nicht sonderlich viele, aber immerhin. Also Dropshot enthielt Missionsprofile, nach denen 300 Atombomben und 29.000 herkömmliche Bomben auf 200 Ziele in 100 Städten der Sowjetunion abgeworfen würden, um 85% der industriellen Kapazität der Sowjetunion in einem einzigen Schlag zu vernichten. Also im Prinzip die Anlagen, die man denen da eigentlich gebaut hat, ja, mit amerikanischen Autokonzernen wie Ford Motor Company oder die Chemieanlagen von DuPont. Also die DuPont-Technik, die dann darüber gegangen ist, die man den Sowjets verkauft hat für Sprengstoffherstellung oder Chemikalienherstellung. Das Zeug wollte man da drüben dann zerbomben. Also Dropshot, The American Plan for World War III Against Russia in 1957. Gibt es also auch in Print diese Dokumente. Primärquellen. Kommen wir zum praktischen Teil der heutigen Sendung. Also, was ist mit Atomkrieg, Atomwaffen? Also, Sie sehen hier auf dem Bildschirm da oben das Buch von Cresson H. Kearney, Nuclear War Survival Skills. Das ist die Version von 1987. Es gibt auch eine neuere Version, wo halt so ein kleines bisschen was dazu ergänzt wurde. Aber das Ding ist nach wie vor so das Standardwerk eigentlich zu dem Thema. Was kann der Bürger mit verhältnismäßig geringem Aufwand machen, um eben hier auch eine nukleare Krise gegebenenfalls gut oder sehr gut zu überstehen? Also nicht mal mit irgendwelchen Langzeitfolgen von Strahlung oder irgendwas oder nuklearem Fallout. Und dieses Kearney-Buch hier wurde ja irgendwann von einem Copyright befreit. Das heißt, es gilt halt dann als Public Domain. Also in der Edition, glaube ich, gilt als Public Domain. Und deswegen haben halt viele andere Autoren sich halt eben daraus bedient und haben dann Grafiken einfach rauskopiert und Informationen einfach übersetzt oder halt einfach übertragen, kopiert. Unter anderem habe ich hier das Buch When Disaster Strikes von Matthew Stein. Comprehensive Guide for Emergency Planning and Crisis Survival. Ja, das heißt, das ist so eines der typischen, klassischen Prepper-Bücher aus den USA. Das heißt, When Disaster Strikes, das hat sicherlich einige Exemplare verkauft. Und da sind diese Grafiken drin aus Kearneys Buch und also einfach einen Haufen Sachen da zusammengefasst. Ja, das heißt, wirklich sehr einflussreiches Werk. Und warum haben das die MDR-Reporter nicht angeschaut? Warum haben andere das nicht hier zu Rate gezogen, um zu sagen, die Leute müssen mehr preppen als für 2 Wochen? Ja, das ist unverantwortlich aus meiner Sicht, wenn man da einfach hier so seltsame Grenzen zieht und sagt, das ist die Empfehlung, das meinen die Experten. Ja. Und also und jetzt gibt es dann eben auch Kurzzusammenfassungen von der Regierung, also unter ready.gov, also von der US-Regierung, gibt es ja auch so kurze Leitfäden, wo man sich dann denkt, die schaffen es nicht mal hier copyright-frei Informationen zusammenzufassen. Ja, das heißt, unter ready.gov, wenn Leute keinen Bock haben, ein Buch zu lesen, dann findet man dort wirklich zu wenig Informationen. Es ist immer diese Täuschung. Ja, das Internet, alles ist schnell mal auf einer Website oder irgendwo im Internet zu finden, alle Informationen. Nee. So viele wichtige Sachen findet man einfach nicht im Internet. Vielleicht über das Internet, weil das hier zum Beispiel, das ist ein richtiges Buch, das man halt über das Internet aufrufen kann, völlig kostenlos. Aber es ist halt ein Buch. Ja. Also man sieht halt wieder mal auch bei den Amerikanern diese Broschürenmentalität. Also dann spricht man halt eben dann hier über die unmittelbare Strahlung und Hitzewelle, der man irgendwie ausweichen soll für irgendwie Minuten und dann soll man halt eben dann hier einen Schutzraum aufsuchen. Ja, Keller oder was auch immer. Und dann soll man sich halt eben da möglichst zwei Wochen da drin aufhalten in einem Schutzraum. Und den Schutzraum halt eben schützen vor dem radioaktiven Fallout, also diesen radioaktiven Staubpartikeln, die es dann da rumweht. Und das ist so ein bisschen wie bei Covid. Also man soll dann Masken tragen, teilweise auch indoors, Masken tragen, Abstand halten und halt sich, also seine Klamotten vorher ausziehen vorm Schutzraum und sich abduschen am besten und so, dass man halt dekontaminiert da reingeht und keine gefährlichen Staubpartikel damit reinschleppt in den Schutzraum. Weil die Dinger strahlen zwar nicht sonderlich schwach, weil sie halt so klein sind, die Partikel, aber wenn man sie einatmet oder in den Mund reinkriegt, in den Magen reinkriegt, können die schon einen ziemlich heftigen Schaden auslösen. Also hier die kurzen Tipps. Ja, get inside. Also gehen Sie in das nächste Gebäude rein. Stein, Beton, Gebäude. Also halt schon irgendwas Substanzielles. Dann eben diese Kleidung ausziehen, die kontaminiert ist. Haut waschen. Nicht die Augen anfassen. Also die Nase, den Mund und so. Gehen Sie in den Keller. Gehen Sie in den Keller und praktizieren Sie Social Distancing, also 6 Feet zwischen dir und Leuten, die nicht regelmäßig hier aus deinem Haushalt sind. Ja, 6 Feet sind ungefähr 2 Meter. Wenn du halt mit anderen Leuten zusammen bist, zieh eine Maske auf, dass halt gegebenenfalls du halt nicht solche Partikel einatmest. Bleiben Sie 24 Stunden drinnen, heißt es. Es sei denn, die Behörden geben ihnen andere Anweisungen. Also zum Beispiel aus irgendwelchen bestimmten Gründen, dass halt man halt unbedingt evakuieren muss. Ja, das heißt, es gibt wenige Gründe, warum man da aus dem unmittelbaren Schutz erstmal rausgehen sollte. Und viele wissen sowas gar nicht. Die gehen dann irgendwie vielleicht nach einer Stunde oder nach 2 Stunden oder was, gehen die raus und fragen rum, hey, was ist los? Und setzen sich der unmittelbaren Strahlung aus. Und wenn man halt 24, 48 Stunden halt wirklich in einem Schutzraum ist, dann fällt diese Strahlungsbelastung wirklich extrem stark ab. Ja, dann heißt es halt, machen Sie Ihr Radio an, wenn überhaupt noch ein Signal halt eben übertragen wird. Ja, und dann müssen Sie halt gucken, wo sind Ihre Kinder? Sind die gerade in der Schule? In welchem Schutzraum? Wann kannst du die holen? Oder was ist ein besserer Schutzraum? Gibt es hier irgendwas Besseres und so? Und so weiter. Also eine Art Dekontaminationsschleuse wird hier weiter nochmal empfohlen. Auch deine Haustiere, wenn die Haustiere draußen waren, du musst die vorher irgendwie reinigen, damit die nicht den radioaktiven Dreck reintragen. Und dann halt innen drin, in dem Schutzraum, einfach Sachen essen, Wasser trinken, was aus verschlossenen Behältern kommt. Ja. Das sind so die ganz groben Tipps in dieser Broschürenmentalität. Aber wenn man es halt richtig macht, dann liest mal eben ein Buch, also ob jetzt halt hier When Disaster Strikes oder was auch immer, oder halt eben Nuclear War Survival Skills. Life-Saving Nuclear Facts and Self-Help Instructions. Also das heißt, dieses Buch Nuclear War Survival Skills basiert auf Jahren an wissenschaftlicher Forschung von dem Oak Ridge National Laboratory. Und die US-Regierung hat ja alles erforscht. Das heißt, sie wollten dann eben dann genau wissen, was braucht die Bevölkerung an Schutz, was passiert wenn, wie viel Strahlung kriegt man ab, wer wird dann wie krank und so. Also sehr hohes Maß an Wissen, was da zusammengetragen wurde. hier die neuere Version, Vorwort von dem Vater der Wasserstoffbombe, Physiker Dr. Edward Teller. Dann noch eine Anmerkung von Eugene Wigner, Physiker und Nobelpreisträger. Dann gibt es noch eine Videoversion, die habe ich jetzt noch nicht auftreiben können. 6 Stunden lange Videoversion. Soll jede amerikanische Familie sich ansehen. Also der erste Teil heißt Expedient Blasts and Radiation Shelters. Dann Shelter Ventilation, Various Other Survival Skills. Homemakeable and Commercial Fallout Radiation Meters und so weiter und so weiter. Also man konnte sich dann hier 4 VHS-Bänder kaufen damals für $95 oder für $105 kriegt man das auf Betamax oder einzeln für $29.50 beziehungsweise $32. Also da gibt es halt verschiedene Teile des Buches, ja, und da gibt es auch im hinteren Verlauf des Buches viele, viele Baupläne und Grundprinzipien und halt Tipps, wie man Sachen bauen kann oder halt den Keller ausbauen kann und verbessern kann. Manches davon ist für uns Deutsche auch sehr relevant, manches eher nicht, weil die Amerikaner haben ja oftmals Holzhäuser oder sie haben keine Keller und haben dann eher so eine Art, also auf dem Land oder was, vielleicht so eine Art Erdkeller noch. Und manche bauen sich dann halt eben dann so kleine Shelter, also kleine Untergrunddinger, so kleine Untergrundbunker. Oder kaufen sich so eine Fertiglösung, so ein Metallding oder aus einem Shipping-Container zusammengebaut. Und es wird halt eben dann in eine Grube ausgehoben, das Ding wird reinversenkt und dann wird es zugeschüttet. Also man kann auch mit völlig billigen Methoden, kann man da wirklich dann einiges erreichen. Und wenn dann halt eben dann der Zugang so gebaut ist, dann fegt dann so eine Druckwelle vielleicht auch drüber hinweg und man ist einfach dann trotzdem geschützt, auch vor der Strahlung, auch von einem Fallout. Der Autor sagt, also das Beste für dich ist wirklich Selbstschutz. Ja, die Regierung macht da viel zu wenig für dich. Und andere Länder machen das teilweise besser als Amerika, heißt es. Ja, das heißt, er sagt hier, das ist echt inakzeptabel, dass halt in Amerika so wenig, in Amerika so wenig gemacht wird, während in Russland halt eben voll die krasse Kultur da gepflegt wird. Riesige Bunkeranlagen, Bunkersysteme, ständige Zivilschutzübungen, Trainings und Evakuierungspläne und so. Das ist total krass bei den Russen. Ich meine, inzwischen hat sich ja schon einiges getan. Also die Themen sind dann doch eher verbreitet und es gibt mehr Amerikaner, die persönlich vorsorgen. Aber die US-Regierung hat auch nachgelegt mit diesen Ozark-Bunkern und so. Aber es geht halt natürlich besser. Das heißt, die Russen haben Spezialtruppen, um halt dann für Ordnung zu sorgen nach Atomangriffen und so. Es gibt Untergrundfabriken, Untergrundbunker. Das heißt, die Russen wollen halt schnell wieder einsatzfähig sein. Und das heißt, was die Russen ausgeben jedes Jahr, was die Russen da jedes Jahr ausgeben, pro Kopf in ihrer Bevölkerung, ja, das wird geschätzt auf umgerechnet $8 bis $20. Und das ist halt hier in 1987er Dollars. Ja, also, das ist im Vergleich zu anderen Ländern relativ viel, aber man merkt halt, wenn mit solchen Beträgen gearbeitet wird von der Regierung, was kann man dann an Mehrwert und mehr Sicherheit bekommen, wenn man halt sich selber drum kümmert und halt dann mal hier 100 ausgibt oder 150 oder 200 ausgibt. Also da ist so viel möglich mit vertretbarem Aufwand. Es ist wirklich absolut bescheuert aus meiner Sicht hier, sich auf die Regierung da zu verlassen oder auf so eine Broschüre. Ja, damit kannst du vielleicht dann deinen Ofen anzünden oder so. Also wenn halt eben je mehr Vorbereitungen getroffen werden wie in Russland, umso weniger Leute sterben dann bei einem Atomkrieg. Und man würde eben dann auch gegebenenfalls Vorwarnung kriegen vor einem Atomkrieg. Das ist ja etwas, was einige Leute überraschen wird. Das heißt, es ist nicht immer nur so ein Überraschungsschlag, dass halt innerhalb von Minuten da hier die Dinge einschlagen und die Leute kriegen das erst mit, wenn es zu spät ist, sondern es kann eben durchaus sein, dass die Russen anfangen, in der näheren Zukunft oder was, dass die Russen anfangen, halt wichtiges Personal zu evakuieren, dass sie die Leute aufs Land schicken, dass sie die Leute in die Bunker schicken und so und dass sie sich halt eben dann vorbereiten auf Gegenschläge. Und wenn jetzt das bekannt wird, was ja sichtbar ist durch Satelliten und so und andere Quellen, dann hätte man gegebenenfalls im Westen sogar eine Vorwarnung. Das heißt, man könnte halt eben dann wissen, ah, okay, jetzt wir haben jetzt eine heiße Phase und man kann eben dann schon hier sich mental vorbereiten, okay, es könnte notwendig sein, in den Schutzraum zu gehen, hier sein eigenes Protokoll da zu fahren. Man wird also nicht unbedingt total überrascht. Ja, man kriegt vielleicht sogar eine Vorwarnung. Dann, begrenzter nuklearer Angriff könnte nicht direkt und nicht offiziell von den Russen kommen, sondern von Drittstaaten. Das gilt heute wie damals. Also heute geht es insbesondere um Nordkorea und Iran. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass Russland dort die Fäden zieht. Siehe auch Kim Il-sung und wie man halt den aufgebaut hat als Marionettendiktator in Nordkorea. Also Russland und China könnten sich als unschuldig darstellen. Das ist auch so ein Szenario, wo es eben doch zu Atomwaffen kommt. Also Nordkorea ballert mit Atomwaffen. Ja, Ballert dann mit Atomwaffen und dann schießen die Amerikaner gegebenenfalls mit Atomwaffen zurück und dann vielleicht folgen dann noch ein paar atomare Angriffe von den Nordkoreanern und so und das kann uns auch betreffen, mitten hier in Europa, wenn halt so eine Hwasong-Rakete oder wie die heißt, wenn die halt dann auf Belgien zielt oder was, hier aufs NATO-Hauptquartier oder auf die diverse amerikanische Militärhauptquartiere hier oder Militärquartiere hier in Deutschland. Das heißt, es ist dann vielleicht eine Atomwaffe, die bei uns einschlägt. Oder zwei. Und das heißt nicht, dass dann die ganze Welt untergeht. Das heißt nicht, dass ganz Deutschland ausradiert ist und wir sind alle tot oder so. Sondern wenn die Leute halt eben Vorsorge treffen, können die Leute eigentlich sehr gut da durchkommen. Wer Fehler macht, wer unvorbereitet ist, der kriegt halt in den ersten Minuten, in den ersten 24 Stunden zu viel Strahlung ab. Oder atmet den Fallout ein und ist dann halt entweder gleich sofort richtig fett krank oder hat dann halt ein paar Jahre später einen ziemlich üblen Krebs. Ja, das heißt, wir hätten dann vielleicht einen Atomkrieg, ein begrenztes Atomkriegsszenario, wo dann die Supermächte dann sagen, ja, das ging ja nicht von uns aus, das ging irgendwie von Nordkorea aus oder irgendwas. Also, Überleben ohne Folgeschäden ist oft möglich. Selbst in Schutzräumen ohne jetzt teure Luftfilteranlagen. Nach 48 Stunden nimmt die Strahlung der Detonation sehr stark ab. Man kann sich auch Staubfilter halt für die Belüftung seines Schutzraums halt eben dann improvisieren. Da gibt es auch Baupläne dafür und so. Ja, manchmal, also was Sie hier sehen, meine Damen und Herren, ja, und meine Umgebung hier, das ist ja nur einer meiner Arbeitsplätze hier im Haus, wo ich arbeite. Und weil ich halt hier Sendung aufnehme, meinen manche Leute in den Kommentaren immer, ja, du sitzt den ganzen Tag irgendwie im Bunker. Nee, erstens, ich kann auch draußen im Garten arbeiten, wenn ich will. Viele Sachen. Mit einem Laptop. Aber ja, das hier, das ganze untere Stockwerk hier, ist unser Schutzraum. Und halt viel Beton, dicker Beton, viel Erde. Das macht schon alles Sinn. Dann heißt es hier, also nach 2 Wochen, ja, nach 2 Wochen kann man den Schutzraum verlassen. Man muss nicht unbedingt, man sollte auch nicht unbedingt. Aber so 2 Wochen ist so ein gewisser Richtwert. Nicht 10 Tage. Ja, und du kannst auch nicht gleich nach den 2 Wochen, heißt es hier, wieder zu viel Zeit draußen verbringen. Ja, sondern eher wenig erstmal im Laufe der Zeit erst mehr Zeit draußen verbringen. Es hängt sich davon ab, also hat man jetzt Pech gehabt mit dem Wind, das heißt, wenn das Wetter und der Wind trägt vielleicht zu viel Fallout in deine Richtung, da musst du länger drin bleiben oder vielleicht evakuieren und so. Das ist alles so ein bisschen individuell, deswegen sollte man eben Funkgeräte haben, nicht nur Batterieradios. Oder wenn man halt neben wichtigen Zielen wohnt, das ist halt vielleicht, man wohnt neben einer amerikanischen Militäreinrichtung und die Gefahr ist halt eben, dass die dann nochmal bombardiert wird oder was, ja. Man sollte auch einen Geigerzähler besitzen, heißt es. Das heißt, das ist auch so eine Sache, die man nicht unbedingt so findet in diesen Broschüren. Also simple Sachen. Billiger Geigerzähler, improvisierte Filter, Gesichtsmasken, FFP2 oder halt vielleicht was Besseres. Ja, und also mit einfachen Mitteln kann man da sehr viel erreichen. Und natürlich, wenn man das halt hochskaliert, ein Schutzanzug, also den man auch dann abduschen, abspritzen kann, dekontaminieren kann und so. Also wenn man natürlich ein bisschen mehr Geld ausgeben kann. Es gibt auch günstigere Schutzanzüge, Einwegschutzanzüge, bessere Masken, die halt eben auch radioaktive Partikel rausfiltern. Das heißt, man hat dann gegebenenfalls auch die Möglichkeit, eben halt hier einen Ort zu verlassen. Ja, ohne sich dabei komplett hier dem Fallout auszusetzen auf seiner Reise zu irgendeinem anderen Ort. Tja, und wer halt eben dann nur für 5 Tage Wasser hat und für 3 Tage Essen hat oder so, der ist halt eben dann eher dazu gezwungen, nach ein paar Tagen schon seinen Schutzraum zu verlassen. Pech gehabt. Ja, oder man denkt sich dann, ach, warum müssen wir im Keller bleiben? Wird schon gehen, ja, man geht dann doch wieder in die oberen Stockwerke und so und sich raucht dann eine Zigarette vor der Tür und so schaut, was die Nachbarn so machen und redet mit Nachbarn. Das ist alles echt nicht eine gute Idee. Das ist wirklich keine gute Idee. Ja, und es macht dich auch ein bisschen kirre, wenn man halt wirklich bloß irgendwie dann ein Radioprogramm, irgendein Notradioprogramm empfängt und man kann jetzt nicht mit anderen Leuten kommunizieren. Wenn man unabhängige Energiequelle hat, Funkgeräte, ist natürlich was ganz was anderes. Dann, der Mythos vom nuklearen Winter. Also das ist anscheinend kompletter Quatsch. Das wurde leider auch so verbreitet von dem Astronomen Carl Sagan und Aktivisten und so. Auch sowjetische Wissenschaftler haben das natürlich dann verbreitet im Westen. Oh, wenn wir ein paar Atombomben fliegen und so, oder ein paar mehr Atombomben fliegen, dann ist die ganze Welt kaputt wegen dem nuklearen Winter. Das ist anscheinend kompletter Schwachsinn, sagen die Experten vom Oak Ridge Laboratory. Ja, und dann werden die ganzen Werte genannt, also wie lange hast du die hohe Strahlung und so, wie lange hast du ein Problem mit dem Fallout. Dann, wenn du halt eine Detonation hörst, du siehst halt irgendwo dieses grelle Licht aufleuchten und du hörst halt irgendwie sowas und dann kannst du auch ungefähr abschätzen, wie weit das weg ist von dir. Ja. Also dann hier noch der Ratgeber wird geliefert, also wann man evakuieren sollte, wenn man in einer Hochrisikogegend wohnt, wenn man gute Transportmittel hat, wenn du halt mobil bist, gesundheitlich und so. Also auch nach den 2 Wochen, ja, sollst du gehen oder sollst du bleiben, das hängt von Faktoren ab. Und bestimmte Faktoren legen dir eben nahe, dass du bleiben sollst, wo du bist. Also vor allem, wenn du kein richtiges Transportmittel hast und so. Und so weiter und so weiter und so weiter. Also, all das findet man hier in diesem kostenlosen Buch Nuclear War Survival Skills. Und man kann sich natürlich dann eine individuelle Checkliste zusammen machen. Ich denke, wir werden das nochmal anfertigen hier für das deutsche Publikum, also die wichtigsten Sachen rausziehen, weil gibt ja eben dann auch Unterschiede. Also zum Beispiel, wir Deutschen haben jetzt nicht die Probleme wie jetzt die US-Südstaaten mit halt extremer Hitze. Ja, wenn dann halt die Klimaanlagen nicht funktionieren und du hast draußen 40 Grad im Schatten oder so oder 45 Grad. Das Problem werden wir hier nicht haben. Ja, also eher noch das Problem Kälte. Aber das ist halt schon ein bisschen individuell halt eben dann für die Deutschen. Also, und man kann eben dann auch bestimmte Stellen anschreiben, also wo gibt es überhaupt Schutzräume, wie sieht es damit aus, gibt es irgendwelche Pläne und so, und dann kann man eben seine Situation analysieren, ohne dass man jetzt gleich hier an die große Glocke hängt, hey, ich bin hier voll der Mega-Prepper und Doomsdayer und so, sondern einfach nur halt reasonable. Ja, sehr, sehr reasonable. Also, wird halt viel, viel erzählt mit Hintergedanken, also sehr viele Kampagnen, Aktivismus. Wird halt eben dann designt von Geheimdiensten und halt diversen Fachleuten wollen damit halt eben Eindruck schinden. Ja, und wir vermitteln halt wirklich dann, also wie die Lage tatsächlich dann ist. Aber meistens ist das ja nicht, was die Leute hören wollen. Also sie haben es ja eben dann gemerkt, wenn es irgendwie ein bisschen komplexer wird und wenn halt dann die, ja, Anforderungen steigen, dann suchen Leute sich lieber die einfachen Antworten und laufen den falschen Leuten hinterher und meinen durch Aktivismus erreichst du deine Ziele statt durch Prepping. Und hier habe ich zum Beispiel etwas rausgekramt, was ich momentan hier nochmal lese. Ich habe das also vor Jahren schon mal durchgelesen. Das heißt, die DDR war immer dabei, SED, Stasi und Co. und ihr Einfluss auf die Bundesrepublik. Also auch so etwas, was die Leute kapieren müssen, dass jetzt diese vielleicht bald neu auftauchenden größeren Friedensbewegungen, dass es halt Wiederholungen sind von den alten Friedensbewegungen, die halt total gesteuert waren von Moskau. Also gab es ja dann so verschiedene Phasen, ja, Hochphasen von diesen Pseudo-Friedensbewegungen. Also zunächst ging es um die, den Be also es ging um den NATO-Beitritt der Deutschen, Westdeutschlands. Dann ging es um die Wiederaufrüstung, also die Schaffung der Bundeswehr. Und schließlich ging es halt eben dann um die, ja, die nukleare Teilhabe. Also das heißt, es gibt halt, es werden Sprengköpfe hier gelagert von den Amis und die kontrollieren das. Aber die Deutschen haben dann die Trägersysteme und würden diese Waffen dann einsetzen mit halt eben Erlaubnis der Amerikaner. Ja, und dann halt die Stationierung von diesen Pershing-Raketen und so. Das heißt, es gab immer wieder einen großen Anlass und die Leute wurden dann immer wieder sehr grob verunsichert durch halt eben so Propaganda. Und da wurde halt mit solchen Methoden gearbeitet. Also man erklärt den Leuten, hier ist eine Bedrohung, der Dritte Weltkrieg, nuklearer Winter, wir werden alle sterben. Und die Lösung ist, du machst einfach Aktivismus und wiederholst die Slogans, die wir dir vorgeben, die vom KGB stammen. Und dann wird alles gut. Und das ist ein minimaler Aufwand und wir haben alles ganz, ganz einfach designt und einfach formuliert. Also so richtig simpel, simpel. Ja? Maßgeschneidert auf die Leute und genau das sehen wir halt eben dann jetzt. Also, es wird wieder gerüstet, es gibt halt alle möglichen Drohungen und so und jetzt kommen dann einschlägig bekannte Leute und wollen jetzt die nächste große Friedensbewegung starten. Man kann davon ausgehen, dass die genauso erfolglos sein wird wie die letzten Friedensbewegungen, aber das hält diese Leute nicht davon auf, hält die Leute nicht davon ab, es zu versuchen. Ja, man muss also wissen, auf welchen Aktivismus sich man dann einlässt. Was davon zu halten ist und was für Erfolgsaussichten das hat. Also man darf jetzt auch nicht in Passivität verfallen, aber der falsche Aktivismus bringt dir erstens da, bringt dich deinen Zielen nicht näher und es ist designed, um deine Zeit, deine Energie, dein Geld zu verschleudern und gegebenenfalls auch deinen Ruf zu zerstören. Wenn es halt eben dann abdriftet in irgendeine Form von Extremismus. Also wenn Leute dann meinen, sie machen jetzt irgendwie so Sabotage oder wollen jetzt irgendwie große Aufstände machen, ja, und meinen dann, das sei dann irgendwie für den Frieden und so. Also da ist ein sehr interessantes Buch hier von Michael Ludwig Müller. Kurz hier eine Stelle daraus besprechen, die ich mir hier markiert habe. Also ich schmiere in alle meine Bücher rein, ich markiere hier in allen meinen Büchern. Bin kein großer Fan von E-Books. Ja, auch nicht unterwegs. Also ich mag Papier und da ist man auf der sicheren Seite. Also auch wenn es jetzt irgendwelche Ratgeber, wenn es um irgendwelche Ratgeber geht, wie mache ich was? Sie können halt im Ernstfall nicht unbedingt Google fragen oder Siri oder sonst irgendwas, sondern sie müssen halt eben dann ein Nachschlagewerk haben. Deswegen sind Papierbücher eben auch so wichtig. Es gibt halt eben dann kein Internet gegebenenfalls, sondern es gibt dann irgendwie eine Radiosendung oder halt zwei, drei Sender, die alles, alle das Gleiche sagen. Und wenn sie Glück haben, empfangen sie einen Sender auf Englisch aus England, aber der sagt dann auch nur, was die Regierung den Leuten sagen will. Und ansonsten haben sie keine Ahnung von Tuten und Blasen, weil sie keine richtigen Papierbücher zu Hause haben. Also, auch Bücher sind Prepping. Auch Computer basteln zu können, Laptops und so reparieren, warten, Ersatzgeräte haben, auch günstige Sachen, gebrauchte Teile und Sachen haben. Das gehört alles auch zu Prepping. Also sie können halt ihr existierendes Hobby, ja, auch Autoschrauben und so, ihr existierendes Hobby können sie auch dann hier verbinden mit Prepping. Das ist eigentlich unterhaltsamer als Netflix. Wesentlich unterhaltsamer als Netflix oder was Leute denn sonst noch machen in ihrer manchmal noch sehr knapp bemessenen Freiheit hier. Also, und zwar geht es mir hier um die, also vor allem um die Zeitung konkret. Ja, dass die halt hier ganz vorne dabei waren. Eine der erfolgreichsten Publikationen. Es gab viele Publikationen, die mit dem Ostblock zusammenhingen bei uns. Aber die konkret war halt eben da sehr, sehr erfolgreich aus verschiedenen Gründen. Und die haben natürlich dann auch versucht, jedes Register zu ziehen, also alle mit reinzuziehen, irgendwelche christlichen Organisationen, Kirchenfunktionäre und so, und haben da eben ihr Netz gesponnen, um halt Stimmung zu machen gegen westliche Rüstung, aber nicht gegen die östliche Rüstung. Also das heißt, da gibt es viele interessante Aspekte hier von dieser Studie letztendlich. Also es ist tatsächlich eine Studie. Man kann sowas nicht einfach mal schnell im Internet aufrufen. Also man hat dann eben rumgeätzt, ja, die CDU-Regierung, das sind einfach nur die Marionetten von den Amerikanern und so, und klar hatten die Amerikaner ihren großen Einfluss behalten, aber nicht rüsten war auch keine Lösung, also sich dann überrollen zu lassen wäre auch keine Lösung gewesen. Die Besatzungsmächte in Westdeutschland, also Amerikaner, Briten und Franzosen, die haben dann ihre Truppen schnell reduziert, also bis Frühsommer 1946 ihre Truppenstärke reduziert, von rund 5 Millionen auf nur 880.000 Mann. Im Gegensatz dazu bauten während der gleichen Zeit die Sowjets die Kriegsstärke ihrer Armee von 4 Millionen Mann nicht ab und ließen ihre Rüstungsindustrie auf vollen Touren weiterlaufen. In der DDR hatte man diese kasernierte Volkspolizei und es war eben dann einfach, ja, fehlte nicht mehr viel, als dass die Sowjets über uns hinweggewalzt wären. Und dann hätte es dann hier ausgesehen in Deutschland, so wie halt jetzt in der Ukraine. Wird er dann geschossen und geballert. Und trotzdem, die Leute, also 1949... bei einer Emnet-Umfrage im Dezember 1949 sprachen sich 74,6% der Westdeutschen gegen die Aufstellung eigener militärischer Einheiten aus. Das heißt, die Leute hatten keine Ahnung, wie sie die Situation wirklich bewerten sollen, also wie die Bedrohungslage aussieht durch die Sowjets und was die Lösung sein soll, was das Vorgehen sein soll. Also wie halt eben die Psychometrie da angesprochen wurde in diesem Zivilschutzbuch hier vom deutschen Staat. Ja, viele orientieren sich halt so an ihrer Gruppe oder an der SPD damals und so. Halt so Slogans und so Stimmungen. Das war keine richtige, ja, also kein richtiges gutes Urteil, was die Leute damals gefällt hatten. Erst im Dezember 1956, wenige Wochen nach der Niederwalzung des Ungarnaufstandes durch sowjetische Panzer, ging der Anteil der Wiederbewaffnungsgegner auf knapp 25% zurück. Tja, und dann, hier gab es seit 1949, also im Stand 1952 gab es in der Bundesrepublik 175 antimilitaristische Organisationen, die eine Wiederbewaffnung verhindern wollten. Zu ihnen zählte, also ganzen Ost-Verbindungen und so. Aber es gab auch diese aus vielen losen Gruppierungen bestehende Ohne-Mich-Bewegung. Erinnert so ein bisschen an die Ich-mach-da-nicht-mit-Bewegung hier bei Covid. Ja, und dann gab es dann diese großen Märsche und Veranstaltungen, also in Westdeutschland, aber auch in der DDR wurden hunderttausende Leute dahin geschickt, die mussten da hingehen. Und immer diese Slogans, Frieden, Frieden, unser Aktivismus bringt Frieden, aber man forderte eigentlich nur westliche Abrüstung. Also so dienten Friedenskomitee und Friedensrat bis zum Ende der DDR 1990 als Deckadresse für Westkontakte der Stasi. Und immer wieder Friedenskongresse, Weltfriedenskongress, Forderung nach Volksabstimmungen, hier Referendum und so. Man hoffte, dass man die Bürger halt genug manipulieren kann für das gewünschte Ergebnis. Dann kam der Verzicht auf eigene deutsche ABC-Waffen. Und schließlich... Ja, und schließlich ging es dann eben dann weiter mit... hier mit der Konkret. Ich bin ja die Stelle übersprungen. Also die Zeitung... Ja, dann kamen die Ostermärsche, um Gottes Willen. Kampf dem Atomtod. Ja, warum nicht Prepping? Nein, geht auf die Straße und schwingt Schilder und so. Die SPD hat sich dann, also die SPD hat dann ihren Kurs irgendwann geändert. Die war nicht mehr so total pazifistisch und dann brachen weite Teile der sogenannten Friedensbewegung zusammen. Die linke, extrem linke Berliner Tageszeitung Junge Welt berichtete 2010 in einem Artikel zur Erinnerung an den ersten Ostermarsch vor 50 Jahren mit einigem Stolz, dass die Ostermärsche ohne die illegal arbeitenden Kommunisten Frank Werkmeister, Uli Sander und Gunnar Mathiesen nicht zustande gekommen wären. Ja, und dann dieser Paul-Rugenstein-Verlag und so. Da hat man sogar eine neue Partei aus dem Boden gestampft. Hier Deutsche, ich glaube, wie hieß es? Deutsche Friedensunion. Die ist dann gefloppt, aber man hat es halt probiert. Wahlkampf wurde von Konkret-Chefredakteur Klaus-Rainer Röhl organisiert. Außerdem arbeitete Ulrike Meinhof mit, die damals mit Röhl heimlich verlobt war, also spätere RAF-Tante. Also man übernahm die Aufgabe in enger Abstimmung mit Führungsleuten der SED und KPD in Ostberlin, wo sie sich ohne dies regelmäßig zu Absprachen über die redaktionelle Arbeit bei Konkret einzufinden hatten. Ja, und dann ging es dann immer weiter und weiter mit der Konkret und so und das irgendwann, ich glaube, ich weiß nicht, ob das noch unter der Röhl-Ära war oder später, irgendwann war dann Jürgen Elsässer, ein Schreiber bei der Konkret. Ich glaube, ich habe das komplette Archiv von der späteren Phase, also alle Artikel von der Konkret, auf CD mal gekauft und bin mal auch die ganzen Elsässer-Artikel durchgegangen. Und Elsässer schuf dann das Kompakt-Magazin und jetzt sah man irgendwie gleichzeitig irgendwie Kompakt und halt gewisse Teile der AfD, wie sie dann alle mit ähnlichen Punkten irgendwie kommen. Also man gibt sich da irgendwie neutral, aber man meint im Prinzip dann doch die Wünsche zu erfüllen von, oder die Vorstellungen zu erfüllen von den Russen. Ja, ah nee, nicht irgendwie Sanktionen und keine irgendwie negativen Auswirkungen für die Russen und so. Ich meine, eigentlich ist ja die Billigung eines Angriffskrieges verboten in Deutschland. Ja, aber es gibt ja diese Wege drumherum. Also wenn jemand halt einfach diese russischen Argumentationen übernimmt, wie falsch die auch sein mögen, dann ist man da irgendwie aus dem Schneider. Alternativ geht es auch so, dass Leute dann irgendwie sagen mit einem Disclaimer-Satz, ja, das ist ja ein Angriffskrieg und so. Völkerrechtswidrig, aber und dann kommen halt alle möglichen billigenden Äußerungen und dann sind diese billigenden Äußerungen anscheinend legal. Das ist ja rechtlich ein bisschen konfus. Da fängt es halt nämlich dann schon an. Also wenn du jetzt halt anfängst, ja, und das wird ja es gab letztens irgendwie einen Artikel bei der Kompakt mit irgendwie über den Buchstaben Z, Z wie Zorro natürlich und so und warum sie den Buchstaben Z mögen. Also da werden Leute halt schon wieder ein bisschen so reingetrieben in eine haarige Form des Aktivismus. Man findet jetzt auch immer mehr total rechten Schmur auf der Kompakt mit irgendwelchen, ich glaube, was war es, Reichsflugscheiben und Atlantis und lauter so ein Käse, der halt seit Jahrzehnten halt verkauft wird von verschiedenen Leuten. Und ja, und jetzt werden halt Leute natürlich dann wieder hochgeheizt, also mit diesem Aktivismus würde man den Atomkrieg verhindern und irgendwie die Welt retten vor der vermeintlich linken Weltverschwörung und so. Und ich meine, wenn es halt einfach, wenn dieser Konflikt sich ausweitet gegen die Russen und dann noch weitergeht mit Korea und den USA und so und Blockade, Chinas Handel wird blockiert und so und das hat dann Auswirkungen auf uns, Arbeitslosigkeit, Gütermangel und so und hat Chaos, dann kommen natürlich dann wieder bestimmte Leute aus ihren Löchern und sagen dann, alles Schuld von der linken Weltverschwörung, wir haben die Lösung, Moskau ist die Lösung oder Moskaus Wünsche zu erfüllen sei die Lösung. Und man versucht die Leute dann weiter aufzuhetzen und halt irgendwie halt zum Aktivismus zu animieren. Und bestimmte Formen vom Aktivismus werden natürlich dann bekämpft von der Regierung und manche spekulieren dann vielleicht darauf, dass halt einfach dann die Unzufriedenheit sich immer weiter hochschaukelt. Das sind so ganz typische Strategien, aber es hat halt, wie gesagt, bisher nie so funktioniert, wie es manche sich erhofft hatten. Also manche machen Aktivismus seit Jahrzehnten, ohne dass da jemals was bei rumgekommen ist. Und der Ukraine-Krieg hat auch saumäßig viel Der Ukraine-Krieg hat saumäßig viel Wirkung zerstört von dem Aktivismus der letzten 30 Jahre, also Pro-Russland-Aktivismus. Man immer erzählt, die Russen, die spielen vierdimensionales Schach und die Russen sind allem überlegen und das ist die Supermacht der Zukunft. Die Amerikaner sind im Verfall. In Wirklichkeit schwimmen die Amerikaner im Geld, drucken halt notfalls Neues, produzieren mehr als also könnten sowieso noch viel mehr produzieren und haben die beste Wissenschaft. Und währenddessen können die Russen nicht mal richtig ihre Soldaten füttern mit so diesen eingeschweißten Lebensmittelpaketen. Ja, und denen gehen die Munition aus, die Spezialmunition aus und das ist total peinlich und man kam nicht richtig voran, blieb sofort stecken hier in der Ukraine und das ist halt einfach oberpeinlich. Ja, und also Aktivismus, also lieber Prepping statt schlechtem Aktivismus, ja, man sollte sich halt eben dann ganz gut überlegen, wie man seine Zeit aufwendet und seine, wie man sein Geld einsetzt. Ja, also man kann mit Aktivismus auch viel kaputt machen und seinen Ruf ruinieren oder seinen Arbeitsplatz verlieren oder sowas, wenn man halt dann zu krass abgeht und so. Immer schon aufpassen, was sie da draußen machen. Gegebenenfalls lesen sie ein Buch drüber, ein gutes Buch oder noch ein zweites Buch drüber und treffen sie bessere Entscheidungen. Also, das war's für heute im Rahmen unserer recenter Prep-Sendung. Wir sind zurück irgendwann Anfang nächster Woche. Gegebenenfalls irgendwelche Videos dazwischen, die wir posten. Schauen Sie rein, recenter.com, recenter.media und shop.recenter.com, Ihre Anlaufstelle für Zivilschutz. Also alle möglichen Hersteller merken natürlich dann das Chaos an den Häfen und so. Also, ob jetzt 5-11 Tactical oder was auch immer, das heißt, so ein Container, der dann normalerweise irgendwie 6 Wochen braucht, mit einem Schiff, die brauchen jetzt mehr als 10 Wochen und müssen dann warten hier, bis sie anlegen dürfen und bis die Ladung gelöscht wird und so. Ist halt alles irgendwie schwierig momentan, aber ja, es können noch viel schlimmer sein, können noch viel schlimmer kommen. Also jetzt will ich noch eine gute Zeit hier, um Vorsorge zu treffen und das Ganze muss nicht einfach nur Arbeit sein. Das ist nicht einfach nur irgendwie eine Belastung, sondern verbinden Sie es mit Ihren existierenden Hobbys oder suchen Sie sich ein neues, schöneres Hobby. Es ist besser als Netflix, es ist besser als Amazon Prime oder jetzt das 20. Call of Duty Game. Ich meine, ja, Gaming ist fun, aber halt auch nicht so fun, ja, vor allem wenn halt die Games sich nicht so krass weiterentwickeln, abgesehen vielleicht von der Grafik. Also, ich danke für die Aufmerksamkeit, für den Support, bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.